Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Die dreht sich heute mal wieder ganz um einen Redakteur aus unserer Radiofamilie. Wir eröffnen also das Nähkästchen und möchten auf diesem Weg einen Redakteur vorstellen, der alle 14 Tage am Dienstagvormittag von 11 bis 12 Uhr mit seiner Wortkunstsendung Klassisch Modern hier zu hören ist. Jörg Neugebauer, einen wunderschönen guten Tag, lieber Jörg.
Hallo Rainer.
Jörg, in deiner Sendung Klassisch Modern rezitierst du Gedichte und Ausschnitte aus Romanen und Erzählungen klassisch moderner Autoren. Könnte man sagen, dass es sich um eine Literatursendung handelt?
Ja, das könnte man schon sagen. Also sie hat so, zu einem Drittel besteht sie aus dem Vorlesen von Literatur und zu zwei Dritteln aus Musik. Also es geht um Literatur, ja.
Literatur in dem Sinne, du schreibst ja in deiner eigenen Sendungsankündigung auch Lyrik. Würdest du also diesen Begriff Literatur auch der Lyrik zuordnen?
Also Lyrik ist so eine Untergattung der Literatur und ich lese ja Gedichte von Autoren, meistens so Beginn des 20. Jahrhunderts, aber auch Gegenwart und älter, daneben aber auch Prosa. Und beides zusammen gehört zur Literatur.
Am 28.12. läuft deine 40. Sendung.
Jawohl.
Und ein Merkmal seit Beginn von Klassisch Modern ist, dass du jede Woche einen kleinen Ausschnitt aus dem Zauberberg von Thomas Mann vorliest.
Ja.
Ist das dein Lieblingsbuch oder warum ausgerechnet der Zauberberg?
Ja, es ist nicht das 40. Mal, dass ich aus dem Zauberberg lese. Ich habe erst mit einer Novelle von Kleist als sozusagen Probelauf angefangen. Die ging so ungefähr 8 oder 9 Folgen lang. Das Erdbeben in Chile. Kurz darauf ist tatsächlich in Chile ein Erdbeben dann auch noch passiert. Also, und dann habe ich also mich des Zauberbergs erinnert. Das war schon immer mein Lieblingsroman. Wobei jetzt die Stellen, die mir am besten gefallen, nicht immer die gleichen waren im Laufe der Jahrzehnte. Und ich habe dann eben auch festgestellt, dass beim Vorlesen ich diesen Roman und die verschiedenen Textstellen wieder ganz neu erlebe. Und das ist sehr interessant und ich hoffe, dass den Hörern das auch gefällt.
Also ich habe zumindest für mich den Zauberberg entdeckt. Also du hast so Appetit gemacht, dass ich gesagt habe, wenn ich dann mal wieder so einen richtig schönen Urlaub habe, wo man zum Lesen kommt, dann werde ich irgendwann endlich mal den Zauberberg in seiner Gänze lesen. Schon alleine die Art und Weise, wie du es rüberbringst, hat mich schon mehrere Mal zum Schmunzeln gebracht. Hast du schon eine Idee, was nach dem Zauberberg kommt?
Also der Zauberberg wird schon noch eine Weile gehen. Ich habe jetzt erst so ein gutes Drittel. Natürlich lese ich nicht alles, sonst müsste ich noch 5 Jahre weiter lesen. Aber wenn ich mal fertig bin, und ich denke im Laufe des nächsten Jahres wird es der Fall sein, möchte ich dann wieder was Kürzeres. Also im Moment denke ich an Kafka, die Verwandlung.
Ah ja, okay. Ich weiß auf alle Fälle, was jetzt kommt, nämlich erstmal Musik. Und zwar welche, die du heute ausgesucht hast. Was hören wir denn jetzt als nächstes? Den Gallagher hast du, glaube ich, rausgesucht.
Ja, jetzt Rory Gallagher. Wir sprechen ja nachher auch noch über Indien. Und da habe ich ein schönes Stück von Rory Gallagher, wo er Sitar spielt. Und das heißt Philby, das auch sehr treffend ist für ihn, der immer mit seiner Identitätsproblematik zu kämpfen hatte und das immer auch thematisiert hat in vielen Texten, zum Beispiel in Shadowplay auch. Und Philby finde ich einfach ein super Stück.
Plattform mit dem Nähkästchen. Heute zu Gast Jörg Neugebauer, der Lyrikexperte hier bei FreeFM. Und wenn der so aus seinen Büchern vorliest, dann klingt das nicht nach einem Schwaben. Gut vertuscht oder wirklich nicht aus Süddeutschland?
Nein, wirklich nicht aus Süddeutschland, obwohl fast immer hier gewesen, also in Münster getauft. Das ist also schon sehr süddeutsch, aber geboren in Braunschweig und meine Eltern sind aus Berlin, Ostpreußen, also schwäbisches Blut habe ich nicht in den Adern.
Und auch nicht in der Stimme.
Auch nicht in der Stimme, also bin ja, also wie gesagt, hier getauft, also hier auch aufgewachsen, zur Schule gegangen und so als Kind spricht man dann schon, gewöhnt man sich schon das Schwäbische an, aber...
Hast du als Kind geschwäbelt?
Als Kind habe ich geschwäbelt, ja.
Jetzt nicht mehr.
Naja, es ist schon eine Weile her. Irgendwann hat man sich dann auch abgewöhnt. Dann hatte man auch Freunde, die auch keine Schwaben waren. Und so war das dann, ja.
Ja, wie kommt man denn zur Lyrik, zur Literatur? Wann und wie hast du denn die Liebe zu dieser literarischen Gattung oder einfach zur Literatur als solche entdeckt? War das schon in frühen Kindheitstagen oder kam das erst später?
Also frühe Kindheitstage, also gelesen habe ich schon immer gern. Als Kind waren das aber mehr so Fußballromane, so Spinne der Torwart und so weiter. Und dann so mit 16, 17 habe ich dann angefangen, mich für sogenannte ernsthafte Literatur zu interessieren und hatte auch einen Freundeskreis von Leuten, die aus meiner Klasse und so weiter, die auch der damaligen, also Volkskirche, VH und den Leuten nahe standen, die enge Beziehungen zur Literaturszene hatten. Und da war ja auch hier in Ulm viel los. Da war ja der Joachim Kaiser aus München von der Süddeutschen Zeitung, hat hier regelmäßig literarische Vorträge gehalten, über Neuerscheinungen gesprochen. Also da war die Literatur ganz anders im Fokus als jetzt heutzutage. Und dann hatte ich auch einen Deutschlehrer, der das gefördert hat und mich also mit beispielsweise Enzensberger bekannt gemacht hat. Und dann, was damals also gerade aktuelle Gegenwartslyrik war, und dann habe ich daran Gefallen gefunden und selber auch ein bisschen was versucht.
Du sagst damals, Enzensberger Gegenwartsliteratur, von welchem Jahrzehnt reden wir, wenn wir damals meinen?
Das ist eine richtige Frage, ja. Das war so zweite Hälfte der 60er Jahre.
Da fing es bei dir an, ja, so langsam in Bewegung zu kommen. Mit dem. Ist da dann auch eine Entscheidung gefallen, beruflich in diese Richtung zu gehen? Also dich mit dem Wort, mit dem geschriebenen Wort beruflich auseinanderzusetzen? Beziehungsweise du hast ja wahrscheinlich irgendwann mal überlegt, was mache ich denn? Was studiere ich? Wie?
Ja, das war ein längerer Findungsprozess. Also nach dem Abitur hatte ich erstmal gar keine Lust, irgendwas zu machen. Auf der Schule hat es mir so gut gefallen, das war ich ganz betrübt, dass jetzt zu Ende war. Und dann habe ich auf der Schule auch ein bisschen so im Theater AG mitgespielt und habe gedacht, ja, ich könnte vielleicht eine Schauspielerkarriere ergreifen und war dann auch auf einer Schule. Da hat es mir aber dann nicht so gefallen und dann fand ich das alles so ein bisschen dünn, was da jetzt rüberkam von der Literatur. Da ging es so mehr ums Darstellen und dann habe ich also eben angefangen, Germanistik zu studieren und habe mich da reingearbeitet. Allerdings im Zusammenhang damit ist dann das verloren gegangen, so ein bisschen die Möglichkeit, selber was zu schreiben. Wenn man also mit so Größen dauernd dann umgeht, dann zögert man, selber was zu schreiben. Und das ist dann für viele Jahre ein bisschen versiegt dadurch.
Dieses Zögern, ist das Respekt oder Distanz oder wie würdest du das bezeichnen? Oder war es einfach ein Desinteresse, dass du gesagt hast, ich beschäftige mich jetzt so viel mit dem geschriebenen Wort, dass ich gar keine Lust mehr habe, selber noch was zu schreiben?
Ja, es ist so, die Unbefangenheit ist dann weg. Also ich habe sehr unbefangen angefangen, so mit 17 Jahren meine ersten Gedichte, auch Kurzprosa zu schreiben. Und ein paar Sachen sind ja noch da oder habe ich zumindest im Kopf. Und dann denke ich, das ist gar nicht so weit von dem weg, was ich heute so schreibe. Bloß muss man da anscheinend weite Umwege gehen. Und die musste ich in dem Fall gehen. Ich habe mich eben sehr für das interessiert, was bisher so geschrieben wurde und wollte mich da reinarbeiten. Und auf diese Weise ist also ein langer Umweg entstanden, der aber auch dies ja gebracht hat, dass ich heute auch ein bisschen, sagen wir mal, mich auskenne und so eine Sendung machen kann wie klassisch modern, wo ich eben auch was vorlesen kann, was nicht jetzt von mir ist.
Wir waren vorher in den 60er Jahren, die dich dann geprägt haben, also dein literarisches Verständnis auch geprägt haben, dein Umfeld. In den 70er Jahren bist du dann langsam herangewachsen zum Lehrer, wenn ich das richtig nachgeschlagen
ja,
habe.
Ja, das war jetzt ähnlich wie mit dem Abitur. Also mir hat es dann im Studium so gut gefallen. Das war auch noch anders als heute. Also was ich über das heutige Studium höre, das befremdet mich schon zum Teil sehr. Also damals war das Studium, habe ich als sehr angenehm empfunden. Und ich war dann sehr verblüfft, als es dann irgendwann zu Ende war. Und ja, jetzt muss ich ja irgendwas machen. Und mein Professor, der mich geprüft hat, der hat dann gemeint, ja, ich soll doch Lehrer werden. Und dann habe ich gedacht, naja, ich kann ja mal das Referendariat machen. Dann sieht man ja immer weiter. Da bekam man dann schon 1.000 Mark im Monat. Das war damals natürlich für einen Studenten ungeheuer. Und auch, na, mache ich mal. Und dann habe ich das Referendariat gemacht. Und dann haben die mir alle auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, Neugebauer, prima. Und naja, und so kommt man dann da rein. Und ist es dann plötzlich und weiß gar nicht so, wie einem geschah.
Da bist du erstmal in, was war das alles in Ulm? Ist das oder
also das war in Tübingen war das Studium in der Endphase, am Anfang in München, dann Tübingen und das Referendariat war in Nürtingen. Und dann kam ich, da muss man sich bewerben, wo man dann nun hin will, letztendlich dann zu einer richtigen Lehrerstelle. Und da habe ich gedacht, naja, Ulm kennst du schon, habe mich nach Ulm beworben und bin dann auch gleich hier gelandet.
Und hattest du dann plötzlich Kindern von deinen ehemaligen Klassenkameraden in der Klasse?
Komischerweise nie.
In der Schule?
Komischerweise
ist
nie.
Ist ja immer so das Ding, was man immer wieder...
Komischerweise nie. Nein.
Was hast du denn unterrichtet?
Unterrichtet habe ich Deutsch und Geschichte, Gemeinschaftskunde und Philosophie. Ethik, dann kam noch hinzu, als das Fach eingeführt wurde.
Hat es dir Spaß gemacht?
Also der Spaß war am Anfang sehr groß. Natürlich war es auch sehr anstrengend. Also ich habe das immer als ziemlich anstrengend empfunden. Manche anderen entwickeln da vielleicht irgendwelche Strategien, wie sie das machen, ohne dass es also sehr anstrengend ist. Also ich hatte nun auch Fächer, wo man sich sehr viel vorbereiten muss und sehr viel auch korrigieren muss und so weiter. Und also es hat mir großen Spaß gemacht, aber es war auf die Dauer sehr kräftezehrend, das muss ich sagen, ja. Und im Laufe der Jahre sind dann die Kräfte irgendwann ein bisschen aufgezehrt, einfach.
Und war das dann auch der Grund, warum du dir, wenn ich es richtig nachgeschlagen habe, 2000 überlegt hast, dich ganz dem Wort zu widmen?
Ja, also überlegt in dem Sinne nicht, denn das war dann auch eine ärztliche Entscheidung, die dazu geführt hat, dass ich also dann diesen anderen Weg eingeschlagen habe. Und da kam ich dann auch drauf, dass ich ja da wieder anknüpfen könnte bei dem selbstgeschriebenen Wort. Dann überlegt man ja, wenn nun was zu Ende geht, was man lange Zeit gemacht hat, womit man sich auch identifiziert hat, überlegt man ja, was hast du eigentlich noch sozusagen, und dann kommt man drauf, aber was war denn vorher? Also so, ich kann mir das noch gut erinnern, wie das ging. Und dann habe ich mal so kleine Gedichte von 4-5 Zeilen geschrieben und gedacht, naja, geht doch. Und so fing es dann wieder an, ja.
Und so kam es dann auch dazu, dass du dann Gedichtbände, hast du auch mal einen Roman geschrieben in der Zeit jetzt? Du hast 8 Bücher, glaube ich, draußen, ist da auch ein Roman dabei?
Ja. Also ein Roman ist auch dabei, der ist 2005 rausgekommen, Kopf und Körper heißt der.
Kopf und Körper, okay. Ich frage dich jetzt nicht, was der Inhalt ist. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch mal eine kleine Musikpause. Mhm. Du hast noch mal was rausgesucht. Du hast heute den größten Teil der Sachen rausgesucht, passend, nämlich auch zu deinem Kontext klassisch-modern. Und zwar, diesmal ist es Whitesnake. Wieso Whitesnake?
Ja, genau. Whitesnake höre ich schon immer gern. Und David Coverdale ist so eine Art Lieblingssänger von mir, weil der alles so drauf hat und auch so eine sonore Stimme hat und auch was er so singt und so, gefällt mir schon immer sehr gut. Und das ist jetzt von der letzten, glaube ich, vom letzten Album, Good to be Bad. Der Titel heißt, glaube ich, Summer Rain. Das ist mir jetzt eine Ballade, so ein Liebeslied.
Even though I'm miles away.
Ja, der Jörg mag lange Songs, trotzdem haben wir es jetzt ein bisschen runtergezogen. Nicht, weil wir es nicht mögen.
Nein.
Sondern weil wir ein bisschen Zeit zum Reden haben wollen. Zuletzt haben wir über deine berufliche Vergangenheit gesprochen. Mhm. Lass uns doch jetzt mal in die Gegenwart gehen.
Ja.
Du verdienst deine Brötchen mit dem gesprochenen Wort, unter anderem mit einer seltsamen Sportart, nämlich dem Wortkunstlauf. Mhm. Was ist denn ein Wortkunstlauf? Springt ihr dabei über Gedichtbände oder was macht ihr da?
Ja, ist ja auch mal eine Idee. Also die Idee kam, also zu dem Begriff zunächst mal Wortkunstlauf, weil wir ja zu zweit, also ein Mann und eine Frau sozusagen auf der Bühne stehen und zusammen dort zunächst mal Gedichte sprechen und darüber sprechen, dass wir Gedichte sprechen, wie wir die sprechen und meistens uns dabei in eine, ja, in eine Art Streit dann begeben, der nicht so ganz ernst natürlich ist. Und da sind wir dann drauf gekommen, dass das ja auch etwas mit dem Eiskunstlauf, mit dem Paarlauf zu tun hat. Bloß, dass wir dann nicht auf dem Eis sind, sondern eben uns auf dem Parkett der Sprache oder der Worte bewegen. Aber etwas vielleicht auch halsbrecherisch und hoffentlich ein bisschen gekonnt. Das stand dann so dahinter.
Ich hatte vorher schon erwähnt, du hast bisher 8 Bücher veröffentlicht. Mhm. Zuletzt den Gedichtband Die Stille bricht aus den Wolken. Zumindest habe ich 8 im Internet gefunden von dir.
Ja.
Aber das ist schon am nächsten?
Ja, ich bin jetzt im Moment nicht so scharf drauf, jetzt gleich wieder eins herauszubringen. Also im Moment habe ich es jetzt ein bisschen mehr mit den literarischen Zeitschriften. Also dass ich gerne mal was an, habe so einige Zeitschriften, wo die gerne regelmäßig was nehmen und drucken und das intensiviere ich gerade ein bisschen und das finde ich auch interessant, in welcher Nachbarschaft man da dann ist und welche Texte rausgesucht werden. Also es kommt ja nicht darauf an, möglichst viele Bücher zu veröffentlichen, sondern auch sich in verschiedenen Foren zu präsentieren und diese literarischen Zeitschriften, die jetzt der nicht literarisch interessierten Öffentlichkeit vielleicht nicht so bekannt sind, aber den Insidern sehr wohl. Also das ist so im Moment mehr so meine Schiene, aber gerade dieses Die Stille bricht aus den Wolken, das kam auch so aus dem Nichts, irgendwie, dass ich mal irgendwo angefragt habe und dann hat einer sofort gesagt, ja, machen wir. Also auf sowas warte ich dann wieder, ja.
Wie darf ich mir einen ganz normalen Tag im Leben von Jörg Neugebauer vorstellen?
Ja, einen ganz normalen Tag. Der beginnt eigentlich relativ zeitig mit dem Aufstehen. Und dann gucke ich mal, was so alles an E-Mails eingetroffen ist. Also ich stehe auch in regem Kontakt mit anderen literarisch Schaffenden und natürlich auch mit anderen, die mit Literatur nichts zu tun haben. Und da wird auch häufig sich ausgetauscht und gegenseitig beraten über Texte oder auch über Möglichkeiten, irgendwo Texte zu platzieren oder Lesungen zu halten. Also das nimmt schon einen gewissen, du merkst ja vielleicht, dass ich die, wenn du mir eine E-Mail schreibst, ich die relativ schnell beantworte.
Das war ja.
Ja, also da bin ich schon einige Zeit immer beschäftigt und dann habe ich immer viel zu lesen, also da komme ich immer gar nicht nach, was mir dann so einfällt, was ich jetzt schon wieder lesen sollte, wobei ich auch hier die eher klassisch-moderne Variante favorisiere. Also ich tummle mich weniger in der absoluten Gegenwartsliteratur, das ist dann wieder in den Zeitschriften, kann ich das dann wieder zur Kenntnis nehmen. Sondern wenn ich also Bücher lese, dann sind das meistens von sogenannten toten Dichtern welche, die ich schon immer mal lesen wollte oder wieder lese. Ja, und dann übe ich, dann treffe ich mich häufig mit der Elvira Lauscher zum Üben unseres Wortkunstlaufs. Dann bin ich ja auch jetzt in der Theaterwerkstatt, wo wir ja auftreten, auch in der Theatergruppe integriert. Da haben sie mich jetzt überredet, dass ich in ihrem Loriot-Programm ein paar Rollen übernehme. Und da gibt es auch immer viel zu tun und Text zu lernen und dann zur Probe zu gehen. Und so vergeht der Tag also wahnsinnig schnell.
Jetzt hast du mir eine Frage vorweggenommen, die hatte ich mir so hübsch platziert. Aha. Ich wollte nämlich fragen, magst du Loriot?
Echt?
Ich glaube, diese Frage.
Wie kommst du da drauf?
Wie ich da drauf komme? ich habe oft, wenn ich dir zuhöre,
ja.
Habe ich den Eindruck, dass du einen sehr ähnlichen Humor wie Loriot hast. Mhm. Der schwingt oft zwischen deinen Zeilen mit. Mhm. Und deswegen wollte ich dich schon lange mal fragen, ob du eigentlich ein Loriot-Fan bist, weil ich bin auch einer. Mhm. Und vielleicht fällt einem das dann auch viel mehr auf. Du spielst jetzt in einem Loriot-Programm. Was spielt ihr?
Also die in der Theaterwerkstatt, diese Schauspielertruppe, die spielen ja schon seit ein paar Jahren regelmäßig immer wieder andere Sketche. Und jetzt ist einer ausgestiegen. Und da spiele ich also in einer Szene, das ist ein ganz neuer Sketch, jetzt ausgerechnet ein Literaturkritiker, der also im Fernsehen ein Buch vorstellt, in recht geschwollenen Worten. Und der Witz ist halt, das Buch, das er vorstellt, ist das Buch, also dieser Fahrplan der Deutschen Bundesbahn, und liest dann also diese Stationen und Ankunft, Abfahrt vor, als ob es sich also um höchste Lyrik handeln würde und so weiter. Und ein zweiter Sketch, da geht es um ein Ehepaar, wo der Mann, der hat irgendwie Feierabend und sitzt da und will sich mal kurz entspannen, und seine Frau läuft immer hinter ihm hin und her und fragt, was machst du, warum machst du nicht dies, warum machst du nicht das und so weiter. Und das ist dann so untergründig ein ganzes Ehedrama eigentlich auf 2 Minuten, das fällt mir auch sehr gut.
Ist das die Geschichte mit ich will einfach nur hier sitzen?
Ja, genau, ich will einfach nur hier sitzen.
Ich will einfach nur hier sitzen.
Siehst du, du kennst das ja. Ich will einfach nur hier sitzen, ja.
Soll ich dir den Mantel bringen?
Ich will doch gar nicht spazieren gehen. Du wolltest, dass ich spazieren gehe.
Ja, herrlich. Ab wann ist das zu sehen?
Das ist am Januar, ich glaube, 7.8. an diesem Wochenende, ja.
Nur ein Wochenende und dann wieder vorbei, oder wie?
Dann zunächst mal ist dann mit Loriot wieder vorbei. Dann kommen wir mit dem Wortkunstlauf am 22. Januar, haben wir ja Premiere unseres neuen Programms. Und Loriot kommt dann später aber wieder. Also
wird wieder aufgenommen.
Ja, ja.
In der Bastion.
In der Donaubastion.
Muss man dazu sagen, du sagtest vorher die Theaterwerkstatt.
Mhm, ja.
Ja? Mhm. Ist richtig, die Theaterwerkstatt ist beheimatet in der Donaubastion.
Genau, das ist die Theaterwerkstatt e.V., also nicht zu wechseln mit dem Ulmer Theater oder Theater Ulm, wie es jetzt heißt. Damit hat es gar nichts zu tun, sondern ist also ein eingetragener Verein von Leuten, die, wie sie selber sagen, anspruchsvolles Volkstheater machen, und das machen sie auch.
Da machst du auch gerne mit.
Da mache ich sehr gerne mit.
Gut, da kann man dich demnächst wieder live erleben, also eben auch auf der Theaterbühne.
Ja.
Also hat das mit der Theaterausbildung vor vielen, vielen Jahren doch nicht ganz so spurlos an dir vorbeigegangen?
Ganz spurlos.
Okay. Ich würde sagen, jetzt hören wir nochmal Musik, und zwar diesmal im Doppelpark, und danach reden wir mal über Indien.
Gut.
Heute zu Gast in der Plattform Jörg Neugebauer, Redakteur der Sendung Klassisch Modern. Jetzt möchte ich mit dir, lieber Jörg, auf Reisen gehen. Du warst Ende Oktober, Anfang November in Indien, genauer gesagt in Dharamsala. Ja, wer ist das jetzt so richtig betont?
Ja.
Dem Sitz der tibetanischen Exilregierung, wo auch der Dalai Lama residiert. Mhm. War das etwas, was du schon dein ganzes Leben lang mal machen wolltest?
Nein. Also das kam so, ein Schulkamerad von mir ist Leiter des Tibet-Instituts in Freiburg, und dem bin ich vor ein paar Jahren wieder begegnet bei einem Klassentreffen, das ist ganz mysteriös, da hat er mir ein Buch in die Hand gedrückt, das er selber geschrieben hat, über Tibet, und dann habe ich das gelesen und war sehr angetan, und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, und dann kam die Idee, weil er zweimal im Jahr eine Reise organisiert, dorthin in ein exil-tibetisches Kloster, da mal mitzufahren.
Also so kam es zu dieser Reise. Hast du dann relativ spontan Ja gesagt? Oder
also ich wurde, so insofern
auch
nicht,
nach Indien?
Ich wurde insofern nicht, nicht gefragt, sondern, also das ist schon ein paar Jahre her mit dem Klassentreffen, so 4 Jahre ungefähr, und das ist dann langsam so in mir gereift. Das hat ja auch eine gewisse Philosophie. Also es ist zunächst mal Buddhismus, aber Buddhismus ist ja jetzt nicht jetzt einfach eine Religion, sondern eben auch eine Philosophie. Es ist auch eine Medizin. Es ist eine ganz andere Lebensbetrachtung und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto interessanter fand ich das. Und dann dachte ich, fahre ich doch da mal mit an Ort und Stelle und gucke mir das mal an und schaue auch mal, wie das so auf mich wirkt, wenn ich mal wirklich dort bin und nicht bloß im Buch das lese.
Also ihr habt euch dann, wann war es, Ende?
Ende Oktober. Oktober.
Ihr habt euch ins man muss dazu sagen, du warst nicht alleine.
Nein, das waren so 20 waren wir insgesamt.
Ja. Was war das für eine Gruppe? Wie hat die sich zusammengesetzt? Kanntest du die Leute teilweise?
Oder? Nein, ganz heterogen. Also es waren ein paar dabei, die sich schon kannten. So Thüringer waren das, die sich irgendwie schon immer auch mit so Sachen befassen. Aber dann waren ein paar, die in Freiburg da in dieses Tibet-Institut regelmäßig gehen. Und alle anderen waren so wie ich, dann so aus allen Richtungen zusammengekommen. Und uns einte eben das Interesse an der tibetischen Kultur und natürlich auch an Indien.
Ja, also rein ins Flugzeug braucht man, glaube ich, ziemlich lange. Wo seid ihr gelandet?
In Delhi sind wir gelandet nach so 7-8-stündigem Flug. Und als wir hier losflogen, war es kälter als heute. Also ja. Ziemlich frisch damals. Und als wir in Delhi ankamen, um Mitternacht Ortszeit, waren 30 Grad. Das war eine ziemliche Umstellung. Ja. Und dann ging es also in so Taxen, Jeep-Taxen, 12 Stunden lang dann nach in den Norden, in den Himalaya, wo also diese Exil, wo also Dharamsala liegt und das Kloster, ja.
War also auch noch eine ordentliche Anreise.
Das kann man wohl sagen, ja.
Und sicherlich mit dem gewohnten Komfort, oder?
Also allein schon diese Autofahrt ist ja nun ein Erlebnis. Die fahren ja, also fahren sie erstmal links, das ist schon mal leicht ungewohnt. Aber wie die dann fahren und wie bei denen, was bei denen Autobahn ist, also da laufen Esel rum und Leute fahren auf dem Fahrrad, zu dritt wohlgemerkt, auf der Autobahn und alles Mögliche. Also, und ständig denkt man, jetzt kann man sein Testament machen oder jetzt ist endgültig aus, okay. Bei jeder Gelegenheit. Und man kommt dann aber doch heil an, aber ist dann erstmal natürlich ziemlich bedient nach diesen 20 Stunden insgesamt.
Nach den 20 Stunden Reise, wo seid ihr angekommen? Wo habt ihr gewohnt dann? In einer Pension oder?
Nein, also in einem Exilkloster, ein Kloster, das ursprünglich schon lange in Tibet existiert, aber vor 50 Jahren sind ja da die Chinesen einmarschiert und haben die allermeisten tibetischen Klöster zerstört. So ein paar haben sie jetzt zu so Showzwecken wieder aufgebaut. Und dieses Kloster wurde auch zerstört und ein paar Leute haben das dann, also in Indien, in Dharamsala, dann wieder neu gegründet und da besteht das also nun. Und wir waren Gäste dieses Klosters.
Musstet ihr euch oder solltet ihr euch dann auch den Regeln des Klosters anpassen? Also sprich, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Nee, wie war das für die? Was ist da passiert? Hast du dann auch irgendwie so ein anderes Gewand anziehen müssen und die Schuhe aus? Und ich habe keine Ahnung, ich kann mir das nicht vorstellen.
Also nein, also ganz normal, das sind so Gästehäuser, die natürlich jetzt nicht so ganz in dem Komfort sind, wie wir das hier gewöhnt sind. Allein schon deswegen, weil dort im Sommer 2 Monate lang Monsun ist und das ist anscheinend so, das wusste ich vorher auch nicht, dass da wirklich fast pausenlos regnet und dann bleibt ein Dampf zurück, der alles durchdringt, sodass alles, was an Räumlichkeiten existiert, dann also auch leicht in Gefahr ist, Schimmel anzusetzen und so weiter. Und auch diese Passstraßen sind dann zum Teil weggeschwemmt, da geht es ja immer auf und ab, man ist ja nie auf ebener Fläche, man bewegt sich fast nie auf der Ebene, man geht immer entweder rauf oder runter. Ja, und in diesem Kloster also gibt es also diese Gästeräume und Gästehaus und da kann man natürlich als Gäste und unser Leiter, der Wilfried, der war ja da schon sehr oft, die kennen ihn ja, mit dem Geld, das die Leute zahlen, das Kloster auch unterstützt und zum Teil mit unterhalten. Also wir können uns da ganz normal verhalten und bewegen. Nur wenn wir den Tempel betreten, und dazu waren wir auch eingeladen, dann muss man halt die Schuhe ausziehen und sich da auch auf den Boden setzen und natürlich ruhig sein und zuhören und zugucken, was die da machen.
Weißt du noch, was dir durch den Kopf ging, als du zum ersten Mal in Indien im Schlafsack oder unter der Decke gelegen bist, so nach der Reise?
Nach der Reise oder nach der Ankunft?
Nee, also nachdem du quasi den ersten Tag in Indien verbracht hattest. So,
weil meinte ja, ich das. Ja, also jetzt? Da habe ich ehrlich gesagt gedacht, hoffentlich, hoffentlich überstehe ich das alles gut. Also es ist schon ziemlich heftig, was da am Anfang auf einen so zukommt. Und ich bin auch heute noch am Verarbeiten. Also ich sehe das Ganze jetzt äußerst positiv, aber wenn man so am Anfang dort ankommt, dann ist erstmal die Frage, naja, was kommt da alles noch und wie überstehe ich jetzt das? Und dann ist ja auch die Ernährung ungewöhnlich und ja, also vieles, woran man sich gewöhnen muss und vielleicht auch nie so richtig gewöhnen kann und unheimlich viele neue interessante Eindrücke und das ist alles sehr viel einfach.
Und woraus bestand jetzt euer? Ich meine, ich will jetzt mal ganz bewusst das Wort Urlaub nicht verwenden, weil ich habe nicht den Eindruck, dass du da im klassischen
Studienreise
sich, genau. Ja. Wie hast du studiert? Wie hast du dich weitergebildet? Wie hast du Einblick bekommen in Land und Leute?
Also wir haben Verschiedenes besichtigt, unter anderem jetzt diesen Tempel, wo der Dalai Lama ist und so weiter und andere sogenannte heilige Stätten der Exil-Tibeter. Und dann hat der Wilfried, der vor seit 30 Jahren sich da mit befasst und schon sehr oft dort war, hat dann jeden Tag ein paar Stunden uns sozusagen Vorträge gehalten mit Diskussionen über die tibetische Kultur. Manchmal kamen auch andere. Aber das war fast immer, haben wir dann gedacht, eigentlich ist das, was der sagt, irgendwie besser oder zumindest für uns besser verständlich. Und dann haben wir auch, jeden Morgen war auch eine Meditation. Also das habe ich dann auch so ein bisschen mitgenommen. Also wenn du nach dem Tagesablauf fragst, da versuche ich es jeden Tag auch eine solche Phase einzubauen. Da so eine Musik wie die gerade läuft, hilft dann auch so ein bisschen. Und weil man da eben auch gelernt hat, dass also Meditieren, wenn man es richtig macht, was gar nicht so einfach ist, eben auch eine heilende Wirkung hat und dass einem da alles Mögliche auch im Laufe der Zeit so klar wird, dass man nicht so an der Oberfläche lebt, wie man das vielleicht vorher unwillkürlich in vielerlei Hinsicht getan hat.
Wir werden nachher auf jeden Fall noch mal ein bisschen über deinen Indien-Aufenthalt sprechen und würde sagen, jetzt machen wir mal eine kleine Musikpause. Das ist What is Life, George Harrison.
Ah, schön.
So, wir waren mittendrin in der Indienreise von Jörg. Jörg Dalai Lama habt ihr aber nicht getroffen, oder?
Also getroffen nicht. Bei diesen Reisen versucht der Wilfried immer wieder, der ihn ja auch schon seit Jahren persönlich kennt, ein Treffen zu arrangieren. In dem Fall war es der Dalai Lama die meiste Zeit im Ausland. Und erst kurz bevor wir abgefahren sind, kam er und dann war da so ein Schulfest, wo er auch so als Ehrengast war und da waren wir auch und da haben wir ihn dann wenigstens gesehen und er hat uns begrüßt, also getroffen insoweit schon, aber
nicht mehr ausgetauscht. Nicht.
Ja.
Okay. Wäre auch noch was gewesen.
Ja klar.
Du hast, denke ich, auch ein bisschen was von der Stimmung mitbekommen, zumal du ja wohl anscheinend einen Reiseleiter hattest, der ja auch ein bisschen tieferen Einblick hat. Wie würdest du denn die Situation der Tibeter nach 50 Jahren chinesischer Okkupation im indischen Exil beschreiben? Hast du davon was mitgekriegt? Hast du dein Stimmungsbild abbekommen?
Doch, ja. Also die Situation ist nicht gut. Also eigentlich kann sie gar nicht so bleiben auf längere Sicht. Also die Tibeter sind ziemlich zerstreut in Indien. Dharamsala ist zwar der Regierungssitz, der Exilregierung, die aber von, glaube ich, keinem Land der Welt anerkannt ist, weil ja die Chinesen überall ihren Einfluss haben. Und die Tibeter sind also in ganz Indien, auf viele Stellen verstreut und können da, sind da aber nur mehr oder weniger geduldet, dürfen da also ihre Kultur pflegen. Aber was man jetzt hier bei uns so Integration nennt, das gibt's natürlich kaum. Und einerseits wollen sie sich ja auch nicht so richtig integrieren, weil sie ja im Grunde wieder zurück wollen nach Tibet. Aber die Chinesen wollen ja das praktisch diese tibetische Identität als solche auslöschen und sorgen ja auch dafür durch Bevölkerungspolitik, dass sich die möglichst also auch vermischen genetisch sozusagen und dass die tibetische Kultur mehr oder weniger nur noch so als Folklore überlebt. Und von daher ist es sehr schwierig, die Situation und fraglich, wie lange praktisch dieses, ja, das ist ja auch so eine Art altes Menschheitswissen, das älter ist als das der Griechen und zum Teil auch der Inder, wie lange das noch am Leben erhalten werden kann. Und dazu tragen eigentlich solche Reisen auch bei, dass man das unterstützt.
Dass auch du ein Stück davon mitnimmst,
ja,
ein Stück Wissen mitnimmst.
Ja, man weiß ja nie, wo es dann hingeht, wenn man ein bisschen was weiterträgt. Ja.
Was meinst du, warum haben die Chinesen so ein Problem mit den Tibetanern? Haben die Angst vor denen? Haben die Angst vor dem Buddhismus?
Also ein bisschen schon auch Angst vor dem Buddhismus. Also es hat sich ja gezeigt, da gab es ja mal so eine Sekte, wurde das genannt, die auch dem Buddhismus verwandt war oder ich weiß nicht, sogar zum Buddhismus gehörte. Und die wurden ja schwer kriminalisiert und verfolgt. Und jetzt hat man schon länger nichts mehr von denen gehört. Also eine nicht tibetische buddhistische Vereinigung. Also die wollen ja keine Religion dulden. Und dann die Tibeter eben als sind ja nun auch ein zähes Volk eigentlich mit einer sehr eigenständigen Kultur. Und die Chinesen wollen auch den Zugriff auf dieses Gebiet natürlich behalten. Das ist ja ziemlich groß. Und da gibt's wohl auch alle möglichen Bodenschätze und was halt immer so wichtig ist. Und das wollen sie auf jeden Fall behalten. Und da wollen sie also sich auf keine Kompromisse einlassen. Und deswegen wird ja der Dalai Lama auch immer so verteufelt von denen.
Hast du jetzt schön gesagt, was auch immer so wichtig ist. Jörg, was hat dich am meisten beeindruckt, wenn du jetzt zurückdenkst an Indien?
Ja, am meisten beeindruckt, also spontan würde ich jetzt mal so Folgendes sagen, das hat jetzt mit Tibet gar nichts zu tun, sondern mit Indien. Wir sind ja auch viel durch Indien durchgefahren und da war sehr beeindruckend, dass also diese Ortschaften, in denen die Leute leben, wenn sie jetzt nicht alte Siedlungen noch waren, die die Engländer aufgebaut haben, die kamen einem irgendwie jetzt noch bekannt vor, dass man dachte, ach so, ja. Aber diese eigentlichen indischen Ortschaften, die sind also für unsere Begriffe sehr unwirtlich. Also ich könnte mir da gar nicht vorstellen, zu leben längere Zeit als eine Woche oder so. Die haben auch zum Beispiel jetzt kein Umweltbewusstsein in unserem Sinne da. Also die sitzen da irgendwo ganz gemütlich und nebendran ein riesiger Dreckhaufen sozusagen und kein Mensch scheint es auch nur wahrzunehmen. Also einerseits solche Sachen, wo man denkt, ja, das ist eigentlich unmöglich und ganz ungewohnt und befremdlich. Und andererseits aber diese Menschen, denen man dort begegnet, also diese Inder meine ich jetzt, die haben eine unheimliche Ausstrahlung, also sie scheinen sich äußerst wohl zu fühlen. Und obwohl also überall Staub und Dreck ist nach unseren Maßstäben, sind die alle, ob Männer oder Frauen, wie aus dem Ei gepellt, also und sind bester Laune die allermeisten oder zumindest in sich ruhend. Und das hat mich also mit am meisten beeindruckt, wie also in Verhältnissen, die jetzt nach unseren Maßstäben und auch meinen eigenen, die ich so gelernt habe, eigentlich fast unzumutbar sind, Menschen so aussehen können und eine solche Ausstrahlung haben können. Das ist mir also bis heute noch eigentlich unbegreiflich und nehme ich so als Rätsel weiterhin mit.
Ich gehe davon aus, dass du noch eine Weile von dieser Reise zehren wirst.
Mhm.
Das schwingt zumindest zwischen den Zeilen gut mit.
Mhm.
Wir sind langsam aber sicher schon am Ende von unserer heutigen Plattform, ja, von unserem Nähkästchen. Die Frage, das 40. klassisch modern steht an demnächst.
Moment, am Dienstag, 40.
Die 40.
Ja.
Was gibt's was Besonderes? Zelebrierst du das irgendwie?
Habe ich nicht vor. Ich dachte vielleicht mal, wenn es mal das 50. gibt, aber ob ich da was zelebriere, weiß ich nicht. Aber habe ich eigentlich gar nicht vor, was Besonderes zu machen. Nein.
Okay. Ganz normal, klassisch ganz modern. Normal,
klassisch
gewohnt,
modern.
Gewohnt, die solide Sendung.
Ja, ich hoffe doch, ja.
Jörg, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei uns vorbeizuschauen hier im Nähkästchen. Es war sehr, sehr, sehr nett, mit dir zu plaudern und interessant, mehr über dich zu erfahren.
Gut.
Wir verabschieden uns an diesem Punkt. Mein Name ist Rainer Markus Walter. Ich war die letzten 60 Minuten auf der anderen Seite und durfte den Jörg ausfragen. Und die Technik hat heute Fabiano Nitsch erledigt. Musikauswahl kam zum größten Teil heute von Jörg Neugebauer, genauso wie die Wortbeiträge. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Ihr hört Radio Free FM auf der 102,6.